Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Russland nach der Wahl, unser Thema heute Vormittag in SWR 1 Leute mit Stefan Meister. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind uns aus Berlin zugeschaltet. Sie sind Experte für russische Außen- und Sicherheitspolitik in der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Putin mit 76% das beste Ergebnis laut Wahlkommission, 67% Wahlbeteiligung. Dass er alternativlos war, ist bekannt. Aber was ist denn jetzt in der Nachbetrachtung entscheidender, Wahlergebnis oder Wahlbeteiligung?
Ja, am Ende ist es die Wahlbeteiligung, weil das die größte Herausforderung war. Also, dass man die Leute überhaupt zu einer Wahl ohne Wahl bringen konnte. Das war ja letztlich sozusagen die Hauptherausforderung für die Kreml-Administration. Und das ist gut gelungen, wie man sieht.
Ja, was sagt diese Wahlbeteiligung über den Rückhalt Putins im Land?
Also ich glaube, die sagt erstmal sehr viel darüber aus, dass das wohl die bestorganisierte Wahl überhaupt in Russland bisher gewesen ist, dass man nicht nur die Kandidaten, die Medienzugänge, die gesamte Wahl orchestriert, sondern dass man eben inzwischen auch schon den Wähler zu den Wahlurnen bringt, damit er überhaupt wählen geht. Und das ist, glaube ich, die größte Motivations- und Mobilisierungskampagne, die wir in Russland bisher erlebt haben. Nichtsdestotrotz hat Putin einen großen Rückhalt in der Gesellschaft. Er wäre sicher in freien und fairen Wahlen bei, sagen wir mal, bei 60% oder vielleicht etwas weniger auch gelandet. Aber der Rückhalt ist da und die Alternativlosigkeit ist schon auch beängstigend.
Überschattet wurde die Wahl gleichzeitig von Manipulationsvorwürfen. Opposition und Wahlbeobachter meldeten 2700 Verstöße. Hat das Konsequenzen?
Das glaube ich nicht. Es hatte bisher keine Konsequenzen und es wird auch bei dieser Wahl kaum Konsequenzen haben. Also man wird sicher einzelne Fälle aufklären oder einzelnen Fällen nachgehen, aber das sind dann am Ende statistische Fragen. Hier wird es nicht zu einer großen Aufklärung kommen, dieser Verstöße, die ja doch massiv waren, im ganzen Land präsent waren und eben auch gerade in den ethnischen Regionen, auch auf der Krim, ja, sehr weit weg von Moskau sozusagen, da lässt sich sozusagen leichter manipulieren, als das vielleicht in Moskau und Petersburg der Fall ist.
Über der Stadt ist der Kreml und über dem Kreml ist nur Gott, so lautet ja ein russisches Sprichwort. Ist das auch so eine russische Mentalität, genau das so anzuerkennen? Spricht das auch eben für dieses überragende Ergebnis für Putin?
Ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil es eben auch eine durchorganisierte Wahl ist. Ja, also sie haben einfach von Anfang bis Ende ist alles in der Kreml-Administration durchorchestriert worden. Wer darf überhaupt zur Wahl antreten? Wer darf überhaupt in die Medien? Und dann eben auch diese massiven Mobilisierungskampagnen. Also das erfüllt jetzt so ein bisschen den Stereotyp. Russland ist halt irgendwie anders und am Ende wollen die Russen ihren Zahn. Er ist einfach auch eine beeindruckende Führungsfigur und die hat den Russen sozusagen Respekt zurückgegeben. Er hat ihnen ökonomische Entwicklung wiedergegeben.
Die Wirtschaft ist so schlecht wie seit Jahren nicht.
Ja gut, aber sie müssen einfach die Jahre 2000 bis 2018, wo die Russen eine Verzehnfachung ihres Wohlstandes erlebt haben, von dem sie immer noch zehren und wir haben einen Rückstand dieses Wohlstandes auch. Unter ihm ist es zumindest gelungen, einfach einen enormen Wohlstandsgewinn zu erzielen. Das werden die Russen ihm sozusagen nicht vergessen. Ich glaube einfach, hier ist sehr viel durchorganisiert und hier ist sicher auch sehr viel Image und natürlich haben wir hier ein System in Russland, was sehr stark auf eine Führungsfigur setzt. Aber ich würde trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, dass das jetzt dass die Russen hier wirklich so anders seien. Ja? Sondern ich glaube, es ist einfach auch der Kontext, in dem das stattfindet.
Wie sehr haben sich die Menschen denn in Russland überhaupt für die Wahl interessiert?
Die haben sich nicht sehr für diese Wahl interessiert. Also der Wahlkampf hat sehr spät begonnen. Man hat dann versucht, über die Medien und diesen sagen die orchestrierte Debatte in den Medien die Leute zu motivieren. Ich denke, Xenia Sobchak sollte dann noch so ein Element sein, was so ein bisschen Interesse auch bei den Menschen bringt.
Die einzige weibliche Gegenkandidatin und bekannt aus dem Reality-TV-Fernsehen, also insofern etwas sehr Populistisches.
Genau, also jemand, der sehr gut mit Medien umgehen kann, der ein bestimmtes Klientel anspricht, sehr stark dieses liberale Klientel auch, in Teilen sagen das, was Nawalny sicher gewählt hätte. Aber vor allem eben auch eine Person, die sehr präsent ist, die Leute, also gerade junge Leute auch anregt. Ich glaube, sie war letztlich nochmal so ein Element, was Aufmerksamkeit für die Wahlen gebracht hat, in der Wahl, die tatsächlich fast niemanden interessiert hat, weil man eben wusste, wer gewählt werden wird.
Sie haben den aussichtsreichsten Kandidaten angesprochen, Alexei Nawalny. Er durfte nicht als Gegenkandidat antreten. Hätte denn seine Teilnahme an der Wahl eine Signalwirkung gehabt, weil es eben immer hieß, er sei der aussichtsreichste Kandidat?
Er hätte Putin natürlich nicht herausgefordert, also nicht in dem Sinne, dass er ihm gefährlich hätte werden können, aber er hätte ihn möglicherweise bei einer freien und fairen Wahl auch in eine zweite Runde gebracht. Und er hätte diese Wahl eben noch stärker politisiert. Also Nawalny ist ja der einzige wirklich echte Kandidat gewesen, der einen echten Wahlkampf geführt hat mit echten Themen und auch die Themen und die Schwächen auch des Systems Putin angesprochen hat und damit eigentlich die Spannung in die Wahl hineingebracht hat. Aber er wäre Putin letztlich nicht gefährlich geworden.
Vor 6 Jahren, da hieß es, das war Putins schwierigste Wahl. Es gab nämlich große Proteste nach der Duma-Wahl damals, als es zu Fälschungen gekommen war. Danach gingen bis zu 100.000 Menschen auf die Straße. Worunter fiel denn diese Wahl jetzt im Jahr 2018?
Grundsätzlich hat die Kreml-Administration der Machtapparat gelernt aus der letzten Wahl 2012 und hat diese Wahl eben sehr gut durchorganisiert. Und wir sehen eben auch, dass die Protestbereitschaft in der Bevölkerung massiv zurückgegangen ist, trotz einer Wirtschaftskrise. Interessant sind zum Beispiel Zahlen auch von Levada, das ist ein unabhängiges Meinungsfragungsinstitut. Das zeigt, dass zwischen 2012 und 2018 Putin sich abgekoppelt hat von der wirtschaftlichen Entwicklung. Also während vorher beim Rückgang der wirtschaftlichen Entwicklung das Rating für Putin runtergegangen ist und bei einer guten Entwicklung es hochgegangen ist, koppelt er sich komplett ab und er ist gleichbleibend beliebt, ob sagen als gut oder schlecht ist das Wirtschaftswachstum. Also wir sehen, dass in den 6 Jahren doch sehr viel passiert ist und Putin sich wieder als eine legitime Führungsfigur etabliert hat und einfach wirklich alternativlos im Moment erscheint.
Der Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten und seine Tochter sorgt aktuell für Differenzen zwischen Russland und dem Westen. Sowohl Großbritannien, Frankreich und die USA machen Russland für diesen Giftanschlag verantwortlich. Ist das nachvollziehbar?
Ja, das ist nachvollziehbar. Also die Indizien weisen so stark nach Russland, dass es fast unwahrscheinlich ist, dass irgendein anderes Land oder irgendjemand anders das getan haben kann. Ich wäre trotzdem vorsichtig, Russland Ultimaten zu stellen. Ich wäre auch vorsichtig, auf Präsident Putin direkt hinzuweisen, dass er das sagen angewiesen hat. Das sind alles
Dinge. Putin hat erklärt, es sei ein blanker Unsinn und er wies alle Vorwürfe zurück und würde aber an der Aufklärung helfen.
Na gut, das hat er auch bei der Krim gesagt und das hat er auch im Donbass gesagt. Also auf das, was Putin in diesen Kontexten sagt, würde ich nicht unbedingt sehr viel geben. Auch das Außenministerium hat ja ganz klassisch reagiert. Das ist Russophobie, das ist wieder Beschuldigung von Russland. Man hat inzwischen auch Spuren gestreut, die in andere Richtungen weisen. Also das ist für mich auch Teil einer Desinformationskampagne, um hier zu verunsichern und abzulenken. Aber wenn Sie mit Chemiewaffenexperten sprechen, wenn Sie auch zum Beispiel es gibt Analysen auch einer der Personen, die dieses Giftgas mitentwickelt hat, die in den USA inzwischen lebt, der klar sagt, dieses Giftgas kann Russland, also können nur russische Experten letztlich nutzen. Also es ist auch etwas, was man nicht einfach so mal als Verbrecher, als mafiöse Strukturen sozusagen in Einsatz bringen kann. Da brauchen sie Spezialisten, die das können. Und das können eben sehr, sehr wenige.
Und daraufhin politische Konsequenzen zu ziehen, ohne dass es jetzt schon die Beweise gibt, drängt man Russland da nicht in diese klassische Rolle des Bösewichts?
Ich denke schon, dass die britische Premierministerin wirklich überreagiert hat. Also das zeigt für mich vor allem, dass sie innenpolitisch massiv unter Druck steht und hier Entschlossenheit sozusagen unter Beweis stellen wollte. Ich würde da grundsätzlich davon ausgehen, dass Russland etwas damit zu tun hat. Aber ich würde eben sehr, sehr vorsichtig sein, hier so offen, so massiv zu beschuldigen und eben auch gleich zu sanktionieren, weil das eben genau diese Wagenburg-Gefühle in Russland, auch in der russischen Gesellschaft, stärken wird.
Ja, schafft es dadurch dann auch eine Isolation Russlands? Beispielsweise dazu kommen ja die Vorwürfe gegen Russland, die US-Wahl manipuliert zu haben, der Verfall des Ölpreises, Wirtschaftssanktionen wegen der Krim-Krise. Da hat sich ja einiges getan in den vergangenen 6 Jahren, aber die Bevölkerung nimmt dadurch ja vermutlich eher noch die Stärke Putins wahr.
Genau, das sind Dinge, die Putin letztlich in die Hand spielen, die natürlich auch in der ganzen inneren Propaganda ausgeschlachtet werden und in diese klassischen Schemata von eben von Russophobie, Russland klein halten wollen, schwächen wollen, hineinpassen. Also ich denke, man muss hier schon klare Sprache sprechen, man muss auch eine gewisse Härte zeigen, aber man muss eben aufpassen, nicht in so eine Hysterie zu verfallen, wie wir das in den USA im Moment erleben mit dem Wahlkampf, in dem sicher manipuliert worden ist, aber den Trump nicht gewonnen hat, weil Russland hier irgendwie aktiv war.
Wenn Sie von einer gewissen Härte sprechen, was meinen Sie damit?
Also ich glaube, wir müssen wirklich im Gespräch bleiben mit dem Kreml und mit den Machteliten in Russland. Wir müssen die Formate auch stärken, wo wir über Krisen, über Probleme reden, NATO-Russland-Rat, OSZE. Aber wir dürfen keine Sanktionen einfach mal so wieder zurückziehen, wenn wir sie einmal erlassen haben, ohne Gegenleistung. Wir müssen uns selbst auch absichern, ja. Also es wird ja auch militärisch provoziert. Da muss man einfach auch eine gewisse Stärke zeigen. Und wir müssen auch in den ganzen Bereichen Desinformation, Cyber einfach auch aufrüsten sozusagen, um hier auch up-to-date zu sein, also um hier auch auf dem aktuellen Stand zu sein und sich da nicht schwächen zu lassen.
Wie stellt sich Deutschland gegenüber Russland auf? Auch die Frage geht an Stefan Meister im Berliner Hauptstadtstudio heute Vormittag. Experte für russische Außen- und Sicherheitspolitik. Es hieß, Putin habe Angela Merkel nur schriftlich zur 4. Amtszeit gratuliert. Was glauben Sie? Ruft Angela Merkel heute im Kreml an und gratuliert?
Ich weiß nicht, ob sie anruft, aber sie wird ihm auf jeden Fall gratulieren. Also da ist sie einfach professionell genug, um das zu tun.
Das Prinzip bei Angela Merkel ist oft aussitzen. Ist das die richtige Strategie?
Naja, im Fall der Ukraine zum Beispiel sitzt sie ja nicht aus. Da ist sie ja wirklich auch konsequent gewesen. Also da hat sie eben die Sanktionen mitgetragen. Sie hat dafür gesorgt, dass sie auch nicht abgeschafft werden, auch nicht schrittweise aus ihnen ausgestiegen worden ist. Und sie spricht auch Klartext gegenüber Russland. Das mag nicht in Bezug auf Nord Stream 2 zum Beispiel gelten, aber was die Ukraine zum Beispiel betrifft und hier auch den Umgang mit Putin, da ist sie doch ziemlich konsequent.
Wobei es da ja auch große Uneinigkeit gab. Sigmar Gabriel hat in seiner Zeit als Außenminister noch den Abbau der Sanktionen vorgeschlagen.
Ja, ich denke, das ist sehr stark auch eine Reaktion auf Druck in der SPD, wo man sich doch eher einen kooperativeren Ansatz mit Russland wünscht. Aber trotzdem hat sich auch der sozialdemokratische Außenminister hier nie offen gegen Frau Merkel gestellt, genauso wenig wie Steinmeier, sein Vorgänger. Also ich glaube, hier ist schon ein Grundkonsens da gewesen zwischen SPD und CDU, dass man doch relativ konsequent sein muss mit Russland.
Wie stellt sich denn jetzt der neue Außenminister Heiko Maas gegenüber Russland auf?
Also er hat ja einige Äußerungen schon getätigt zu Russland, wo er nochmal deutlich macht, dass die Sanktionen bleiben, solange es keine Kompromisse gibt. Er hat auch den Bereich Menschenrechte stärker angesprochen als bisher. Also mein Eindruck ist, dass er schon eher noch eine härtere Position vertreten könnte, als das sein Vorgänger getan hat.
Ist denn diese härtere Position genau die richtige Strategie, wenn es um einen Dialog gehen soll?
Das Grundproblem ist ja, dass wir im Moment keinen Dialogpartner haben. Also es gibt ja keine Reaktion von russischer Seite auf Dialogangebote, auf Kooperationsangebote aus Deutschland. Also der Eindruck ist da, dass Putin und sein Umfeld eigentlich gar kein Interesse im Moment an diesem Dialog haben. Sie wollen sozusagen eine Verhandlung über die europäische Sicherheitsordnung, über die Anerkennung ihres Einflussraumes im postsowjetischen Raum auf Augenhöhe. Und sie sind auch in der Ukraine zu keinerlei Kompromissen bereit. Also ich sehe einfach nicht die Dialogbereitschaft auf russischer Seite.
Kann man das Datum gestern schon im Hinblick auf die Ukraine als Provokation verstehen, weil es ja eben ein Jahrestag der Krim-Annexion war?
Ja, es ist immer so eine kleine Stichelei und so eine Art von Provokation. Es ist sicher vor allem auch gegenüber der Ukraine eine Provokation. Aber ich finde, man sollte sich solche Sachen nicht provozieren lassen. Also da geht es um Symbolik natürlich. Das geht auch nach innen um Symbolik. Es geht auch darum, dass hier Putin mit einer hohen Stimmzahl auf der Krim gewählt worden ist, um seine Legitimation, auch die Legitimation der Annexion zu untermauern. Also das, was ja aus russischer Sicht ein Referendum war. Aber man muss immer vorsichtig sein, wie sehr man sich provozieren lässt.
Bei den Hackerangriffen auf den Bundestag Ende Februar, da vermuten Experten russische Hackergruppen. Stellt sich da nicht die Frage, ob das auch ein Russlandbild ist, was die deutsche Politik in die Öffentlichkeit bringt?
Also es ist sicher im Moment ein Mainstream in der deutschen Politik, aber auch in den deutschen Medien, dass hinter sehr vielen Dingen Russland steckt und dass fast schon so ein bisschen so eine Panik da ist, was Russland und Putin alles tun könnte. Gleichzeitig ist es eine Reaktion auf russische Politik seit 2012, also seit der Wiederwahl von Putin, die ja sehr stark den Konflikt mit dem Westen sucht und auch ein sehr negatives EU-Bild in der Öffentlichkeit produziert. Aber wir müssen eben schauen, wie wir uns provozieren lassen und wie wir auch, wie wir sozusagen auch vielleicht ein bisschen differenzierter auf Russland schauen und diese PR-Figur Putin als starker Mann vielleicht auch nochmal etwas stärker hinterfragen.
Ja, hinsichtlich der Hackerangriffe meinte Unionsfraktionschef Kauder damals, das sei ein weiterer Versuch aus Russland, Unruhe in Deutschland zu stiften und letztlich das politische System zu destabilisieren. Heißt also, er lässt sich provozieren.
Na, es ist schon wichtig, dass man das auch klar anspricht. Also dass man nicht versucht, das zu relativieren oder zu sagen, ja, das können auch andere gewesen sein. Also es ist offensichtlich, dass es eine Desinformation, eine Cyberstrategie gibt in den russischen Sicherheitsorganen. Die ist systematisch entwickelt worden. Die Europäische Union ist ein Ziel dieser Politik und insbesondere Deutschland als eine der zentralen Säulen auch in der Europäischen Union ist Ziel dieser Politik. Und das muss öffentlich angesprochen werden und das sollte auch nicht relativiert werden. Man darf eben nur nicht in Hysterie verfallen, dass Russland uns hier in einer Breite manipuliert und Wahlen verändert. Also der Effekt sozusagen, der ist schwer messbar und den sollte man auch nicht überbewerten. Aber man sollte diese Dinge auch klar ansprechen und diskutieren in der deutschen Öffentlichkeit.
Inwiefern muss sich da eine Regierung selber fragen, ob da nicht in erster Linie ein deutscher Digitalausschuss sehr unbeholfen dasteht?
Ja gut, ich meine, die Bundesregierung hat ja lange weggeschaut in diesem ganzen Bereich Cyber und Digitales. Bis zu dem Lisa-Fall vor einigen Jahren, also ja, als so eine Fake-Geschichte über ein russisches Mädchen hier die Medien geprägt hat, da gab es ja überhaupt keine Aufmerksamkeit auch der deutschen Politik, der deutschen Dienste. Die waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass so etwas passieren kann. Und sie sind insbesondere im Cyberbereich auch völlig unterfinanziert gewesen. Also man ist hier einfach sehr, sehr spät daran gewesen holt jetzt sozusagen langsam auf. Aber andere Staaten, und da gehört nicht nur Russland dazu, gehört auch China dazu, da gehören arabische Staaten dazu, die sind da schon viel fitter, als wir das sind.
Und wenn Cyberkriege die nächste Bedrohung sind, und davon ist im digitalen Zeitalter ja auszugehen, wie sollten politische Verhandlungen mit Russland auch im Hinblick darauf aussehen?
Also einerseits muss man das natürlich klar ansprechen und auch eben deutlich machen, dass das inakzeptabel ist. Aber dann geht es natürlich hier ähnlich wie in den 50er Jahren bei Nuklearwaffen. Das ist der Vergleich, den man inzwischen auch zieht. Geht es darum, dass man Abkommen trifft. Also was getan werden darf und was nicht getan werden darf. Also wir brauchen internationale Abkommen mit Russland, aber auch mit anderen Staaten. Und da müssen die Amerikaner eben auch dahinter stehen, wo wir eben auch klar machen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
Für Sie heute auch ein ganz besonderer Tag, der Tag nach der Wahl, wie sieht er bei Ihnen aus?
Der ist gespickt sozusagen mit Interviews. Eine enorme Nachfrage nach dieser Wahl. Das war schon die letzten Tage so. Aber auch heute habe ich ziemlich viele Termine, auch mit internationalen Medien, aber eben auch in deutschen Medien. Ich werde heute Abend noch auf einem Podium sitzen und die Russland-Wahl nochmal nachbesprechen. Also die wird sehr, sehr stark geprägt sein durch diese Wahl.
Das westliche Russlandbild, ist das etwas, was sich auch ändern sollte?
Definitiv. Also wir sind ja immer noch sehr stark von Stereotypen geprägt, die in Russland sowas Gefährliches, was Großes sehen. Wir haben diese Fixierung auf Putin eben auch sehr stark akzeptiert und investieren doch sehr wenig auch hinter diese Fassade von einem starken Russland, einem starken Putin zu schauen. Ich würde auch gerade sagen, bei Medien ist es so, dass wenn Putin nicht in der Überschrift steht oder irgendwie in dem Artikel oder in dem Beitrag vorkommt, dann glaubt man, dass es uninteressant ist für die Hörer oder für die Leser. Und ich glaube, man muss sich eigentlich viel mehr mit der russischen Gesellschaft und ihren Wandlungsprozessen beschäftigen.
Das ist ja auch eine Aufgabe für Sie in der Gesellschaft für auswärtige Politik. Wenn Sie eben Kontakt haben zur Gesellschaft dort, was stellen Sie fest im Laufe der vergangenen 6 Jahre?
Ja, ich stelle schon auch Veränderungen in dieser Gesellschaft fest. Also wir haben die Wiederwahl Putins unter Protesten gehabt am Anfang dieser 6 Jahre. Eine große Frustration über diesen Machtapparat, über Korruption im Land und eben auch nicht die Möglichkeit, jemand anders wählen zu können. Dann hatten wir vor allem den Ukraine-Konflikt und die Annexion der Krim, wo plötzlich diese patriotischen Wellen durch das Land gingen. Putin Zustimmungsraten von zeitweise über 80% bekommen hat und das alles verflogen schien. Ja, diese ganzen Fragen von Korruption, sozioökonomischer Entwicklung. Und wir haben jetzt eigentlich eher wieder so eine Rückkehr zu der Frage, wohin treibt eigentlich dieses Land? Ist es nur Stabilität oder gibt es sozusagen auch noch andere Aspekte dahinter, die für uns als Russen wichtig sind? Eben Bildung, eben das Gesundheitssystem, die Infrastruktur, das tägliche Leben der Russen auch. Also ich glaube, das kehrt sozusagen wieder stärker zurück in die Debatte in der Gesellschaft.
Ein großes Thema bei uns und auch in anderen Staaten, die Spaltung der Gesellschaft. Ist so etwas auch in Russland spürbar?
Nicht in dem Maße. Also wir haben eher eine Spaltung zwischen Stadt und Land. Also sie haben eben gerade in den größeren Städten eine Mittelschicht, die sehr stark auch europäisiert, verwestlich ist, die auch viel reist und die mehr Beteiligung auch möchte, mehr politisch, also mehr auch an den politischen Prozessen beteiligt zu werden. Und dann haben sie aber auch eine große Masse im Land, die sich sehr stark auch aus den Medien, aus den großen Medienkanälen informieren, die sehr stark auch der ganzen Propaganda dieser Medien unterlegen sind und würde ich schon sagen, die auch vieles teilen und auch kaum hinterfragen.
Ist eine Spaltung in Russland vielleicht eher dahingehend wahrnehmbar zwischen alt und junger Generation?
Das ist so ein anderer Aspekt noch. Also dieser Generationenkonflikt, der bricht im Moment noch nicht so stark aus. Also das ist jetzt nicht das, also wir haben natürlich mit Nawalny junge Leute gehabt, die auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Und da erschien so ein Generationenkonflikt. Aber das ist eben doch auch noch eine kleine Gruppe. Das ist eben auch diese städtische, also die Kinder sozusagen dieser städtischen Mittelschicht, die hier auf die Straße gehen. Und das ist nicht so, dass jetzt hier die breite Jugend hinter Nawalny steht und gegen Putin ist. Also Putin spricht schon auch andere Gruppen junger Leute an. Deswegen, ich sehe einen Generationenkonflikt. Ich denke, der wird sich auch verstärken in den nächsten Jahren, eben gerade durch soziale Netzwerke, neue Medien. Aber der ist noch nicht so ausgeprägt wie die Stadt-Land-Differenz.
Für das beste Selfie aus dem Wahllokal gab es für Jungwähler gestern Preise. Russland-Experte Stefan Meister in SWR1 Leute. Die Jungwähler, die kennen keinen anderen als Wladimir Putin. Wie wird er denn von der jungen Generation wahrgenommen?
Also es ist ja erstaunlich, dass Nawalny es geschafft hat, als Oppositionskandidat vor allem so viele junge Leute auch gegen das System, auch gegen Putin auf die Straße zu bringen. Also Putin wird sicher als so eine Art Überfigur wahrgenommen, als jemand, dem man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass jemand anderes Präsident ist. Gleichzeitig ist mein Eindruck, dass Putin eigentlich nicht den Zugang zu den jungen Leuten so findet, also zumindest zu einem bestimmten Teil der jungen Menschen findet, die sich eben über soziale Netzwerke organisieren und das ist nichts, was Putin selbst tut. Also es ist so ein zwiespältiges Verhältnis. Man kennt ihn und man kennt keine Alternative, aber man möchte trotzdem auch eine Veränderung so ein bisschen haben in Russland.
Die jungen Russen, die Nawalny für sich gewinnen konnte, reicht so ein geringer Anteil, um auch für politischen Druck zu sorgen?
offensichtlich nicht. Also Nawalny hat es eben nicht geschafft, mehr Menschen auf die Straße zu bringen, um den Druck so zu erhöhen, dass man ihn doch zu den Wahlen zugelassen hätte. Das war ja letztlich seine Strategie. Es ist eben doch eine städtische Schicht. Ja, es sind die gebildeteren Menschen in Russland, die sagen, hier für Nawalny auf die Straße gegangen sind und auch seine Wahlkampfstäbe organisiert haben. Und das ist eben doch ein zu geringer Prozentsatz.
Wenn Sie die Lebenslage der Menschen nehmen unter Putin, hat sich da etwas verbessert für die Menschen?
Also es hat sich bis zur globalen Finanzkrise 2008, 2009 massiv sehr viel ökonomisch für die Russen verbessert. Seitdem beobachten wir einen Wohlstandsverlust, aber von einem Niveau, was doch sehr, sehr hoch war. Und wenn die Menschen mit den 90er Jahren vergleichen, dann leben sie eben immer noch auch in einem relativ reichen Land, zumindest in den Städten. Also ich meine, wenn sie jetzt in die ländlichen Regionen gehen, in die abgehängten Regionen, in die Monostädte gehen, da haben sie natürlich auch noch sehr, sehr viel Armut. Und da reicht der russische Wohlstand doch eben nicht.
Ja, und da gibt es natürlich auch eine schlechte Infrastruktur, der demografische Wandel. Wie sind denn da die Aussichten für die jungen Russen?
Ja, die sind nicht so gut. Also ich meine, das ist ja eines der großen Probleme von Putin, dass er eben nicht in die Modernisierung des Landes investiert, dass er nicht in Bildung, Gesundheitswesen, Infrastruktur in den letzten Jahren investiert hat, sondern vor allem in den Militärsektor. Und wir sehen, wie viele junge Russen, viele gebildete Russen auch das Land verlassen. Also wir haben seit 2012, aber auch nochmal 2014 wirklich Abwanderungswellen, vor allem der aktiven, gebildeten Schichten in Russland. Und das wird sich fortsetzen, wenn sich diese Situation nicht verbessern wird.
Ein gesellschaftlicher Wandel in Russland. Ist der spürbar?
Ja, es ist spürbar. Die Städte haben sich verändert. Menschen haben in großen Teilen, zumindest in den größeren Städten, aber auch zunehmend in den mittleren Städten, Internetzugang. Sie haben vor allem jüngere Leute nutzen auch alternative Quellen der Informationen. Das ist bei der älteren Generation sicher noch nicht so ausgeprägt. Aber das ist ja letztlich die Generation, die auch die Zukunft des Landes bestimmen wird. Sie haben mehr Kontakte auch mit den Nachbarländern in Asien, mit China. Sie haben sozusagen auch sehr große Entfernungen zwischen Moskau und weiten Teilen des Landes. Und das führt zu einer Veränderung. Das geht nicht schnell, das geht nicht von heute auf morgen. Aber das ist etwas, was eben auch in den nächsten 6 Jahren auch Putins Amtszeit beeinflussen wird.
Ja, was glauben Sie, wenn Sie spekulieren? Viele haben schon gesagt, er wird danach vielleicht nochmal antreten. Er selbst hat das für sich ausgeschlossen. Wenn Sie in die Glaskugel gucken?
Alles ist möglich in Russland. Also 6 Jahre sind eine lange Zeit und Putin wird es letztlich in, sagen wir mal, 5,5 Jahren entscheiden, ob er nochmal antreten will oder nochmal antreten muss. Hier geht es ja auch um seine eigene Sicherheit. Es geht um die Sicherheit seines Umfeldes. Da ist sehr, sehr viel Korruption gelaufen, sehr viele kriminelle Strukturen, die seine Amtszeit auch mitgeprägt haben. Ja, er braucht sozusagen Sicherheit, so wie das Boris Jelzin auch von ihm garantiert bekommen hat. Und dann ist die Frage auch, wo die Welt sich befindet und wo sich auch die russische Gesellschaft befindet. Also es ist einfach, diese Frage hat das Regime für sich selbst noch nicht beantwortet.
Sie haben in Russland studiert. Wann sind Sie das letzte Mal dort gewesen und was haben Sie vielleicht auch an Veränderungen mitgenommen?
Im Herbst letzten Jahres war ich das letzte Mal in Russland, im November. Ich habe vor allem eine Veränderung gespürt, auch mit Blick auf Putin, mit Blick auf das System Putin. Erstaunlicherweise eine wachsende Kritik, auf so wirklich die Frage, was kommt jetzt eigentlich? Wird es weiter so stagnieren? Wird es weiter so ein schrumpfender Wohlstand bleiben? Also die Menschen interessiert vor allem auch ihr Alltag, ihr materielles Auskommen. Und sie haben eben gespürt zu diesem Zeitpunkt, dass es weniger wird. Und das ist das Thema sozusagen, was alle umtreibt.
Ihre Gesellschaft berät ja eben auch die Regierung. Was würden Sie denn Angela Merkel jetzt persönlich mit auf den Weg geben fürs erste Gespräch mit Putin nach der Wahl?
Also auf jeden Fall natürlich erstmal freundlich und professionell ihm zur Wiederwahl gratulieren. Nicht unbedingt jetzt gleich wieder im Detail diese Wahl auch kritisieren. Ja, weil ich glaube, man kann natürlich bestimmte Elemente kritisieren, aber das soll letztlich vielleicht auch die OSZE mit ihren Wahlbeobachtern machen. Naja, und ansonsten sollte sie an den Themen dranbleiben. Also klar machen, dass es weiterhin Sanktionen geben wird, wenn es keinen echten Waffenstillstand in der Ostukraine gibt. Auch nochmal deutlich machen, dass wir schon auch dass der ganze Bereich Desinformation einfach die Beziehung auch beschädigt und dass Deutschland natürlich ein wichtiger Wirtschaftspartner für Russland bleiben möchte, aber da auch die Investitionsbedingungen sich verbessern müssen, da auch eine Öffnung sozusagen in diesen Bereichen stattfinden muss. Also ich glaube, hier muss schon ein Gesprächsangebot sein, aber eben gleichzeitig auch deutlich machen, ohne Kompromisse in anderen Bereichen wird es eben keine grundlegende Veränderung geben.
Sagt Stefan Meister, Experte für russische Außen- und Sicherheitspolitik in der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute Vormittag.
Bitteschön, sehr gern.
Eins gehört.